SR Kultur. Diskurs.
In einem SR-Kulturgespräch. Zu Gast ist der Illustrator Axel Schäffler, denn sein berühmtester Bilderbuchheld feiert Geburtstag. Im Jahr 1999, also vor 25 Jahren, hat sein Waldmonster die Bühne der Kinderliteratur betreten. Mit den Reimen von Julia Donaldson und den trefflichen Illustrationen von Axel Schäffler ist der Gryffalo längst zum Klassiker geworden. Weltweit mögen Kinder und Erwachsene das Ungeheuer, das der Fantasie einer kleinen Maus entsprungen ist. In 40 Sprachen wurde der Gryffalo übersetzt und hat mittlerweile eine Auflage von knapp 20 Millionen. Ein Ende der Beliebtheit ist nicht in Sicht. Wie lebt und arbeitet es sich mit einem so großen Erfolg? Unter anderem darüber spricht SR-Kulturredakteurin Barbara Renno mit Axel Schäffler, der vor über 40 Jahren nach England gezogen, mittlerweile Brite geworden ist und in einem Haus mit Atelier und Archiv in London wohnt.
Wie darf ich mir denn Ihr Archiv vorstellen? Alles wohlsortiert und verschlagwortet in riesigen Kadex-Schränken, wie sie früher auch die Architekten zum Beispiel hatten?
Also mein Atelier ist oben unterm Dach in unserem Haus in Südwest-London. Und es herrscht totales Chaos. Aber wir haben, also ich habe jetzt eine Assistentin seit ein paar Jahren und wir haben zusammen es geschafft, wenigstens all die Originale, die in den Bilderbüchern sind, in schwarze Schachteln auf ein Regal zu stellen. Das heißt, wenn eine Ausstellung ist, dann finde ich wenigstens die Sachen. Aber sonst herrscht großes Chaos. Ich träume eigentlich, seitdem ich Jugendlicher bin, von Ordnung, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Und ein, zweimal im Jahr räume ich den Schreibtisch aus und drei Tage später sieht er wieder so aus wie vorher. Dann ist es irgendwie so ein bisschen wie Sisyphus und man gibt irgendwann auf. Aber ich liebe das Chaos nicht. Ja.
Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die nutzen mittlerweile digitale Zeichenprogramme. Also zum Beispiel Peter Schössow, der hat so ganz eigene Techniken entwickelt. Und ich finde, der erreicht damit auch wahnsinnige Effekte. Und der nutzt ja auch immer noch Analoges und Digitales zusammen. Ich brauche die Frage wahrscheinlich gar nicht zu stellen. Wie nutzen Sie das Digitale und das Analoge?
Alles ist analog. Es gibt Kollegen, die ganz tolle Sachen machen, aber ich bin irgendwie auch ein Dinosaurier, der das alles noch mit Hand zeichnet und mich auch nicht an Photoshop oder so ranmacht. Und es kommt jetzt also schon mal vor, dass ich eine Bilderbuchseite mache und der Himmel wird irgendwie digital eingepflanzt, wie auch immer. Aber ich kann dann zum Verlag immer sagen, ich kann das nicht, macht ihr das? Oder es gibt irgendwas, kleine Veränderungen oder es ist irgendwas ausgetauscht und ich brauche nicht mehr das ganze Bild nochmal neu zu malen, sondern der Verlag kann das dann machen und... Aber es ist alles mit der Hand gezeichnet und mit Wasserfarben und Buntstiften und einer Zeichenfeder, wie ja traditionell halt.
Wie Sie es gelernt haben sozusagen?
Ja, gelernt habe ich es eigentlich gar nicht. Ich habe es mir eigentlich selber erarbeitet, den Prozess. Also ich hatte immer auch die Vorstellung, man geht auf eine Kunstschule und lernt da was, aber das war irgendwie nicht so richtig der Fall. Aber ich hatte einfach die Zeit, viel zu zeichnen und mir meinen eigenen Stil und meine eigene Technik anzueignen dann.
In der Kunst der Grafik und der Illustration, da spricht man ja von der Handschrift des Künstlers oder der Künstlerin und man spricht von dem ganz eigenen Strich, den jemand entwickelt. Wie haben Sie denn zu Ihrem Strich gefunden, der ja auch sehr unverwechselbar ist?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die ich mir selber stelle. Es ist irgendwie so schwer zu definieren, wie man da hinkommt. Ich weiß, dass ich einen sehr erkennbaren Stil habe und das ist natürlich ein großes Glück für das, was ich mache. Ein großer Vorteil, würde ich sagen, dass man erkennbar ist und anscheinend auch nicht ein Stil, der besonders viel imitiert wird. Aber wie das dazu gekommen ist, ist irgendwie schwierig zu sagen. Es gab natürlich Zeichner wie zum Beispiel Tomi Ungerer, der wahrscheinlich einen großen Einfluss auf mich hatte mit seinem humoristischen Ansatz und der Liebe zum Detail und diese Kulleraugen und so. Also ich würde es als Einfluss sehen, aber mein Stil sieht eben trotzdem noch anders aus. Ich habe irgendwie einen anderen Strich und benutze Farben anders und... Ja, ich habe eigentlich keine Antwort auf die Frage. Nach all dem, was ich jetzt geplappert habe, ja.
Wie ehrgeizig und akribisch sind Sie denn und wie sehr streben Sie nach Perfektion? Also geben Sie Ihre Illustrationen zu den entsprechenden Manuskripten erst ab, wenn der letzte Strich und die letzte Farbschattierung wirklich sitzen in Ihren Augen?
Nee, der Verlag nimmt es mir irgendwann weg dann, weil ich bin schon angeblich und irgendwie auch, ja, perfektionistisch. Ich denke immer, ich könnte es noch besser machen. Aber dann fehlt die Zeit. Und wenn die Verlage dann denken, jetzt ist aber gut. Und man hat dann, verliert auch die Lust, dann irgendwie nochmal wieder sich dran zu setzen an ein Bild. Und dann, also eigentlich denke ich, könnte viele der Bücher nochmal machen und einzelne Seiten. Aber ich bin eigentlich nicht zufrieden. Aber es geht ja vielen Kollegen so. Und besser so rum als andersrum, dass man selber zufrieden ist, aber der Rest der Welt denkt, das ist aber jetzt nicht so gelungen und so rum ist es besser, glaube ich.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Sie sitzen zu Hause und gucken in alten Ausgaben und denken, hättest du mal besser hier das noch so gemacht und die Farbe noch etwas mehr in die Tiefe gezogen?
Sind Sie so selbstkritisch? Nein, ich gucke das nicht. Also ich gucke es natürlich an, weil ich Lesungen mache und Signierstunden und Schulbesuche und dann muss ich mir die Bücher wieder angucken. Aber ich sitze da nicht da und bedauere einzelne Seiten. Ich denke, es gibt so Dinge wie den Gryffalo, dann ist ja irgendwie The Deep Dark Wood, der finstere Wald, den hätte ich noch ein bisschen dunkler und ein bisschen drohlicher zeichnen können. Also solche Gedanken gibt es, aber die Bücher sind so, wie sie sind und ich meine, der Gryffalo könnte nicht, der ist ja nun sehr, sehr erfolgreich und irgendwie geht es dann auch mit dem nicht so dunklen Wald. Vielleicht ist er eher hinderlich gewesen.
Den dürfen Sie wahrscheinlich gar niemals nie ändern, weil dann würde das, glaube ich, zu einem Aufruhr führen.
Vermutlich, ja, nee, da gibt es nichts mehr zu ändern, der ist jetzt so, wie er ist, ja.
Der ist in der Welt.
Der ist in der Welt, ja. Das war created a monster.
Ja, so ein bisschen.
So wie ein bisschen wie Frankenstein, ja. Das hat dann sein eigenes Leben entwickelt. Und Dr. Frankenstein.
Wie bekommen Sie denn diese wahnsinnige Leuchtkraft hin? Also je länger man in so ein Bild schaut und es liest und desto mehr zieht es einen ja auch rein. Und das hat, glaube ich, wirklich was mit diesen Farbflächen auch zu tun und diesem Leuchten, was Sie da erreichen.
Ja, das ist einfach die Technik, die ich benutze. Ich male erst alles mit Wasserfarben und dann gehe ich noch mit eher weichen Buntstiften über diese Fläche rüber und ein bisschen Gouache. Und ja, irgendwie kriegen Sie diese Leuchtkraft, die ja auch beim Druck häufig dann verloren geht. Also Leute sagen, wenn sie eine Ausstellung sehen, oh wow, die sind ja irgendwie noch viel toller oder farbiger oder ja, leuchtender, wie Sie sagen, als in den Büchern. Aber ja, es ist einfach die Technik.
Wir sind hier im Museum für Kommunikation in Frankfurt zu Gast für unser Gespräch. Wie läuft denn sozusagen die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Verlag oder auch Ihren Autoren und Autorinnen, allen voran Julia Donaldson, ab? Schicken Sie sich die Sachen hin und her mit der Post?
Überhaupt nicht. Also Julia Donaldson ist ja meine Hauptautorin. Wir haben sehr, sehr viele Bücher zusammen gemacht. Und die Leute, wenn wir Veranstaltungen machen, fragen die Leute häufig, wie macht ihr das eigentlich zusammen? Und das Interessante ist, dass wir eigentlich überhaupt keinen Kontakt haben, wenn wir die an den Büchern arbeiten. Also Julia schickt es an den Verlag und wir arbeiten seit Jahrzehnten, muss man jetzt sagen, mit der gleichen Lektorin zusammen. Also die Lektorin ist unsere Verbindungsstelle. Also alles läuft über Alison Green.
Und aber per Mail oder per Briefumschlag?
Per Mail, per Telefonat, aber nicht per Brief, nein. Und Julia und ich haben eben keinerlei Kontakt, keinerlei Gespräch während der Entstehung des Buches. Also wir kennen uns und wir sind befreundet und machen Sachen zusammen, Veranstaltungen, Signierstunden, aber wir arbeiten völlig getrennt. Häufig weiß ich auch nicht, worum es im nächsten Text geht. Also sie arbeitet jetzt mittlerweile mit sehr vielen anderen Illustratoren zusammen, weil sie sehr produktiv ist und viele Texte schreibt. Und es gibt aber Texte, wo sie denkt, dieser ist jetzt für Axel, das ist irgendwie mein wichtigster Text, behauptet sie. Und dann kriege ich den und weiß häufig gar nicht, was das nächste Thema ist und muss dann sagen, ja oder nein. Ich habe schon Sachen abgelehnt, aber das kann ich nicht immer machen. Und dann geht's los. Wenn, so wie ich ja gesagt habe, dann fange ich an, Skizzen zu machen und entwickle erstmal die Charaktere, die Protagonisten. Und Julia kriegt das zu sehen und die Lektorin kriegt das zu sehen und dann mache ich so ein Storyboard mit der ganzen Geschichte und auch das sehen Julia und Allison und so wie ich dann die Daumen hochgedreht sind, dann kann ich loslegen mit dem Zeichnen. Das ist der Prozess und ich kommentiere nicht Julias Text und sie hält sich eigentlich auch weitgehend zurück, was meine Zeichnung betrifft. Es sei denn, irgendwelche Dinge, die in der Geschichte nicht vorkommen oder was weiß ich, oder was faktisch falsch ist in den Zeichnungen, dann kann sie natürlich sagen.
Und die Originale an Ihren Verlag, die schicken Sie per Mail oder per Post?
Die schicke ich als Work in Progress, würde ich dann wahrscheinlich scannen und schicken, aber die Originale, wenn sie dann zum Druck fertig sind, die sind dann auf dem Aquarellpapier irgendwie krumm und schief ausgeschnitten und die schicke ich dann in den Verlag und die werden dann gescannt und der nächste Schritt, ich kriege die Proofs und also die Andrucke. Ja, auch das ganz traditionell. Die kriegen ja kaum noch Originale zu sehen, die Verlage, die kriegen alles digital normalerweise. Auch da bin ich sehr altmodisch.
Ich würde noch so gerne so ein bisschen bei der Technik bleiben. Ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch aufgezeichnet mit einem Kollegen, der Comics zeichnet. Mhm. der Flix, weiß nicht, ob Ihnen der ein Begriff ist, und der hat gesagt, für ihn war die größte Hürde, die er zu nehmen hatte, das Zeichnen von Nasen, um seinen Figuren einen bestimmten Ausdruck oder etwas Besonderes zu verleihen. Und als er das dann geschafft hat, mit Hilfe seiner Hochschullehrer und auch mit Kritiker und Kritikerinnen und des eigenen Könnens, da hat er gewusst, okay, jetzt habe ich so was Unverwechselbares für meine Figuren gefunden. Auch wie Loriot, was wären die Knollenmännchen ohne ihre Nasen, oder Asterix und Obelix. Aber auch ihre Figuren haben natürlich Nasen. Oft haben die so spitze, ganz kleine Näschen. Ja. Also, welche Rolle spielen Nasen in ihrem
Nasenfrage.
Werk?
Die Nasenfrage, okay. Die Nasen haben sich sehr verändert. Am Anfang waren die sehr spitz und groß. Eine große Nase ist natürlich so ein Element des Cartoons oder der Karikatur. Und da kommt es wahrscheinlich her. Lange Zeit durfte ich irgendwie auch keine Menschen zeichnen für meine Bücher, weil die Nasen zu groß waren. Aber das hat sich dann irgendwie geändert. Die wurden etwas nachlässiger. Ich durfte dann große Nasen zeigen. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Und wir wollen irgendwie auch nicht irgendwie in große Interpretationen einsteigen. Aber es ist, wie gesagt, für mich ist es irgendwie ein zeichnerisches Element. Was sieht natürlich irgendwie komisch aus, wenn Leute große Nasen haben, denke ich mal. Und die coole Augen dazu.
Vielleicht ist das Erkennungszeichen ihrer Figuren, wobei man sagen muss, Sie haben es ja nicht so mit den Menschen zeichnen, wenn man so ganz genau sein will.
Viele gezeichnet
habe. Sie haben viele gezeichnet, aber noch mehr haben Sie, glaube ich, Tiere gezeichnet. Ja. Und was die auszeichnet, sind ja oft auch diese Kulleraugen. Also alle Lebewesen bei Ihnen haben irgendwie
große oder kleine Kulleraugen.
Ja.
Auch das ist, also ich sehe meine Zeichnungen ja irgendwie als humoristisch, sind ja irgendwie keine naturgetreuen oder poetisch-malerischen Arbeiten, sondern es ist irgendwie Humor und eine gewisse, ja wahrscheinlich eine gewisse Komik, die kriegen durch die Augen und die Nasen und so. Und ich hatte ja Tommy Ungerer schon erwähnt als jemand, der auch Bilderbücher gemacht, die einfach diesen humorvollen Ansatz eigentlich haben. Und ja, ich würde es als Teil meines Stils bezeichnen.
Sehen Sie sich da so ein bisschen in einer Tradition, also das Humoristische hat ja eine große Tradition im französischen Raum, natürlich
im englischen Raum,
aber natürlich auch im deutschsprachigen Raum, ganz klar. Wilhelm Busch zum Beispiel ist ja so ein Urahne, kann man fast sagen.
An Tradition denke ich dann gar nicht so sehr, und wenn ich arbeite, ich mache es einfach so, wie es mir in den Kopf kommt. Aber diese Idee, dass die Bücher unterhalten und auch amüsieren sollen, sowohl Kinder als auch Erwachsene. Denn ich treffe ja viele Leute bei Signierstunden oder so, und die, wo sie eben das Publikum schon angesprochen haben, sehe ich immer auch die Erwachsenen als Teil des Publikums. Und manchmal sagen die bei Signierstunden etwas verlegen, das Buch ist aber für mich. Ich finde das natürlich das größte Kompliment, wenn die Bücher für Familien da sind. Es wird ja auch, die meisten Bücher sind ja fürs Vorlesealter, und dieses Zusammenlesen ist für mich ja wichtig, dass das Eltern irgendwie auch was rauskriegen, wenn sie die Bücher anschauen. Und dass wir das schaffen zusammen, Julia und ich, ist irgendwie eine tolle Sache, finde ich. Und ich sehe auch, wie viel diese Bücher Kindern und eben auch Erwachsenen bedeuten. Und diese Vorstellung, das rührt einen doch sehr, dass man in zigtausenden oder hunderttausenden Schlafzimmern jeden Abend, dass unsere Bücher gelesen werden in Großbritannien, ist, und nicht nur in Großbritannien, ist irgendwie sehr, sehr berührend. Man denkt da nicht jeden Tag dran, aber wenn man daran denkt, dass man Teil dieses Prozesses zwischen Eltern und Kindern ist, ja, ist ja was ganz Tolles.
Ja, und die werden ja so zu Begleitern und Begleiterinnen, diese Figuren. Also, was man selbst so in der Kindheit und Jugend kennengelernt hat an Figuren. Also, haben Sie auch solche magischen Figuren aus Ihrer Kindheit? Sie haben eben schon die 60er angesprochen. Ich würde mal auf Jim Knopf vielleicht tippen.
Jim Knopf hatte ich natürlich, aber ich hatte das Buch, aber ich habe natürlich dann auch die Augsburger Puppenkiste, wie alle Kinder der 60er Jahre wahrscheinlich, Jim Knopf im Fernsehen kennengelernt. Und ich hatte Patsy, diesen kleinen Bären mit der gepunkteten Hose, der ja eine Art Cartoonstrip, der damals auch sehr populär war. Das war irgendwie mein Lieblingsbuch oder meine Lieblingsbücher in dem Alter. Ich hatte nicht so viele Bilderbücher, aber Patsy und Jim Knopf sind Ecksteine meiner Kindheit. Dann Mickey Mouse, Donald Duck habe ich dann auch gelesen.
Und durften Sie das?
Also, ich durfte das, ja. Ich hatte tatsächlich das erste lustige Taschenbuch Nummer 1 habe ich, glaube ich, damals bekommen. Mitte der 60er Jahre wahrscheinlich.
Und hoffentlich aufgehoben, dass er ein Vermögen
hat. Nee, habe ich überhaupt nicht. Nee. Wahrscheinlich hätte man das dann eingeschweißt lassen müssen. Und ich weiß nicht mal, wo es ist. Aber ich habe dann auch Comics gelesen. Aber nur Mickey Mouse und Donald Duck, später Asterix. Und ja, aber ich bin kein wirklicher Comicleser.
Sie sind selbst ja jetzt, Sie haben das Eckstein genannt, diese Figuren, die einen so begleiten. Ja, jetzt haben Sie selbst Ecksteine geschaffen. Sie sind vielleicht sogar einer. Können Sie sich an den Moment oder an einen Moment erinnern, an dem Ihnen so richtig klar wurde, wie weltberühmt Sie sind? War das, als George Lucas, der Star Wars und Indiana Jones Erfinder, bei Ihnen und Julia Donaldson angefragt hat, wegen der Verfilmung am Grüffelloh und Sie beide abgelehnt haben? Oder war es, als Sie die Hörbuchfassung auf Schwäbisch gelesen vom amtierenden Ministerpräsidenten Kretschmann gehört haben? Also gibt es so einen Moment, wo Sie dachten, boah, wow.
Das war eigentlich ein sehr gradueller Prozess. Nee, es gibt nicht diesen einen Moment, wo ich dachte, jetzt hat er seinen Durchbruch gehabt, der Grüffelo. Es war ein langsamer Prozess, aber er war irgendwie da und hat irgendwie sofort Aufmerksamkeit erregt und hat einen Preis gekriegt und wurde als irgendwie Modern Classic schon sehr früh bezeichnet und ist dann irgendwie gewachsen in der ganzen Welt und ja, bis hin zu Michelle Obama, die den Grüffelo vorgelesen hatte. Also man fühlt sich dann irgendwie doch besonders und Herr Kretschmann natürlich auch. Sogar zwei Bücher von uns hat er schon vorgelesen. Ja.
Tatsächlich? Ach
ja. Ja, auch Räuberratte auch. Und auch auf Schwäbisch.
1982 sind Sie zum Studium nach England gegangen. Ja. Ein paar Jahre später dann haben Sie sich in London angesiedelt, wo Sie bis heute leben. Seit einiger Zeit besitzen Sie neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die britische Staatsbürgerschaft. Hat sich rumgesprochen. War das ein besonderer Akt, einmal für Sie persönlich und zum anderen dieser Vorgang, britischer Staatsbürger zu werden? Ist das mit einer Feierstunde verbunden?
Es gibt eine kleine Feierstunde, wenn man dann die Staatsbürgerschaftsurkunde überreicht bekommt, ja, mit anderen Neubürgern. Ich war eigentlich, obwohl ich da 40 Jahre lebe, überhaupt nicht scharf darauf, Brite zu werden. Der Prozess war teuer, nervig, ja, absurd, weil man irgendwie diese Fragen beantworten muss, die kein einziger Brite über das britische Leben beantworten kann. Also ich will jetzt nicht in die Details gehen, das ist wieder 2 Stunden. Auf jeden Fall bin dann widerwillig Brite geworden, weil für mich das im Zusammenhang mit dem idiotischen Brexit steht. Ich hatte das nicht für nötig gefunden. Ich war Europäer und konnte da leben und das Brexit-Votum hat das alles zerstört. Und ich habe dann irgendwann entschlossen, ja, macht man es nicht. Man konnte ja auch irgendwie dieses Permanent Residency beantragen. Aber ich habe eigentlich das Vertrauen in das britische Innenministerium völlig verloren. Da habe ich gedacht, wenn es irgendwie kein Gesetz gibt und keine Klarheit, dann, ich meine, jetzt erwägen Sie oder haben es schon gemacht, ein Gesetz, dass man auch die britische Staatsbürgerschaft aberkannt bekommen kann. Zum Beispiel diese Frauen, die zum IS gefahren sind und da gab es Fälle, wo die dann irgendwie gesagt haben, ihr seid keine Briten mehr. Und meine Idee war, als wenn ich einen Pass habe, ist das irgendwie eine Garantie, dass ich dann auch bleiben kann, selbst wenn die das irgendwann beschließen, alle EU-Bürger rauszuschmeißen oder so. Man weiß es ja nicht. Wir haben ja irgendwie keine Gewissheiten mehr in unserem politischen Leben nach all dem, was wir gesehen haben und jetzt wiedersehen im Moment, probiert man sich irgendwie abzusichern. Und deswegen habe ich eine lange Geschichte erzählt, aber deswegen habe ich die britische Staatsbürgerschaft angenommen, weil es ja auch geht. Man kann ja doppelte Staatsbürgerschaft haben jetzt mit einigen Ländern.
Das gilt auch für Ihre Familie. Also Sie wollen ja auch als Familie zusammen natürlich bleiben.
Ja, das ist dann nochmal wieder eine komplizierte Geschichte, weil meine Partnerin ist Französin und meine Tochter hat jetzt den britischen und den französischen Pass. Und wir würden natürlich auch, sie hatte schon einen deutschen Pass, der muss aber verlängert werden. Und also ich würde natürlich auch gerne, dass sie deutsche Staatsbürgerin ist und mal sehen.
Was heißt das denn sprachlich bei Ihnen zu Hause?
Wir sprechen
Wie ist
alles.
Die Familiensprache? Gibt es eine
sprechen,
oder gibt es drei?
Nein, Englisch. Mein Französisch ist nicht besonders gut. Das Deutsche meiner Partnerin, obwohl wir lange zusammen sind, ist nicht. Also wir verstehen, wenn was so gesagt wird im Alltag, auf Französisch oder Deutsch. Aber Englisch ist eigentlich unsere gemeinsame Sprache. Und meine Tochter geht aber auf die deutsche Schule. Wo man sie gerade gesagt hat, Deutsch findet sie irgendwie blöd, aber ich hoffe, das ändert sich noch. Aber Deutsch ist natürlich ihre Hauptsprache, dadurch, dass es ihre Schulsprache ist. Also ihr Wortschatz ist dann auch größer und ja, sie hat den Vorteil, dass sie die 3 Sprachen fließend spricht, aber dann auch mischt. Also wenn ihr das deutsche Wort nicht einfällt, nimmt sie ein englisches.
wenn ich Ihre Tochter jetzt fragen würde, was ihre Muttersprache ist, was würde die mir denn dann antworten?
Ja, die Mutter spricht Französisch, das würde sie wahrscheinlich sagen. Französisch ist die Muttersprache, Deutsch die Vatersprache und Englisch die Umfeldsprache sozusagen.
Wenn Sie die britische Staatsangehörigkeit haben, heißt das, dass Sie geadelt werden könnten? Also Sir Axel? Also ich meine, verdient hätten Sie es ja. Seit mindestens einem Vierteljahrhundert spielen Sie eine große Rolle in britischen Familien. Könnte Ihnen das gefallen?
Sir ist, glaube ich, noch eine sehr hohe Stufe. Aber es gibt ja diese Orden, den Order of British Empire. Und Julia Donaldson hat schon 2 dieser Orden bekommen. Ich nicht. Ich will mir nicht weiter das zu äußern. Aber ich glaube, das Vorschlagsrecht hat die Regierung dann und die würden, glaube ich, nicht unbedingt mich dann ahnen wollen, glaube ich, wegen meiner Brexit-Einstellung. Und die holen ja alle möglichen Brüder und die unfähigsten Minister ins House of Lords. Also ich sage, House of Lords ist noch was anderes als ein Orden. Aber man fragt sich, will man eigentlich die Gesellschaft mit diesen Leuten teilen? Das ist eigentlich überhaupt noch eine Ehre, wenn da die größten Knallköpfe irgendwie ins House of Lords kommen.
Ja, aber Mick Jagger ist auch geadelt oder Keith Richards, wären sie ja in besserer Gesellschaft.
Okay, es gibt auch einige, wo man dann stolz wäre. Und viele aus dem Kinderbuchbereich kriegen das eigentlich. Es gibt ja in England diese Einrichtung des Children's Laureate. Und ich glaube, wenn man das gemacht hat für 2 Jahre, was Julia gemacht hat, dann kriegt man auch diesen OBE. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht so wichtig für mich. Sir werde ich auch noch nicht so schnell.
Aber Sir Axel wird sich schon gut anhören.
Ja, nee, ich weiß nicht.
Aber Sie sind ja Eichhörnchenbotschafter.
Ich hatte da hohe Erwartungen, dass ich da irgendwie auch aktiv werden könnte. Aber das Ganze bestand darin, dass ich eine Urkunde bekam. Squirrel Ambassador. Und das war's. Ich habe wurde nie wieder darauf angesprochen, nie wieder gefragt, irgendetwas für die Erhaltung des... Es gibt ja in England die große Eichhörnchenfrage, das rote und das graue Eichhörnchen. Die grauen sind invasive Arten, die die roten vertrieben haben. Und das war eben ein Red Squirrel Ambassador. Ich glaube, Charles ist da auch sehr engagiert für die Erhaltung des roten Squirrels. Aber wie gesagt, das war nur diese Urkunde, die ich mir natürlich an die Wand gehängt habe. Aber es blieb dabei. Ich dachte, ich würde dann irgendwie auch wieder gefragt werden, irgendwas.
Um Gutes zu tun?
Genau, um das rote Eichhörnchen zu retten in Großbritannien, aber es ist nicht passiert. Also ich würde es nicht auf meine Visitenkarte drucken, wahrscheinlich.
Geboren sind Sie in Hamburg und Hanseaten gelten als Kosmopoliten. Ja. Man sagt Ihnen eine besondere Affinität zur angelsächsischen Welt nach. Was macht denn Ihre Britishness aus? Das Teetrinken, habe ich gelesen, ist es, glaube ich, nicht.
Sie wissen alles über mich, alles über mein Leben.
Ich habe recherchiert.
Ja, sehr vorbildlich. Nee, Teetrinken ist es nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich würde mich auch nicht, obwohl ich jetzt britischer Staatsbürger bin, nicht als in keiner Weise irgendwie als britisch oder englisch bezeichnen, auch nach so langer, langer Zeit. Ich kann das nicht definieren, was britisch an mir ist. Und ich glaube, das mit der hamburgischen Anglophilie ist auch ein bisschen ein Mythos. Ich glaube, die Hamburger stellen sich so dar. Ich glaube, die Engländer haben das noch nicht bemerkt, dass da irgendjemand sich dessen angenommen hat.
Man hört Ihrer Sprache auch das schöne Hanseatische immer noch so ein bisschen anders.
Ich bin ja auch den Deutschen sehr verbunden. Also jetzt heutzutage höre ich deutsches Radio, ich lese deutsche Zeitungen, ich lese deutsche Bücher und spreche auch Deutsch. Ja, mache viel an der deutschen Schule zum Beispiel. Und die Verbindung ist da.
Das ist in Deutschland natürlich sehr wahrgenommen worden, Ihre Positionierung zum Brexit. Ich habe gelesen, dass Sie auf einer der vielen Anti-Brexit-Demos mit Julia Donaldson waren und Julia Donaldson hat eine Maus hochgehalten und Sie den Gryffalo.
Ja.
Wie oft sind Sie denn da angesprochen worden und worauf sind Sie angesprochen worden? Dass Sie bei der Anti-Brexit-Demo waren oder dass Sie der Erfinder des Gryffalo sind?
Nee, es gab schon ein paar Leute, die mich darauf angesprochen haben und das dann auch gut fanden. Und natürlich heutzutage wird man dann fotografiert und
kommt auf Instagram.
Und es kommt auf Instagram und auf Twitter und ich habe den Gryffalo nochmal auf der Demo gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine benutzt. Der hatte damals ein Schild, I'm a European, und jetzt habe ich ihm die gelb-blaue Fahne aufgemalt. Und auch da gab es Leute, die mich dann wahrgenommen haben. Und also der Gryffalo darf wahrscheinlich offiziell keine politische Meinung haben. Und er hat sich auch nicht zum Brexit geäußert, sondern nur gesagt, er ist ein europäisches Geschöpf, weil ein deutsch-britisches Joint Venture sozusagen. Und ich glaube, der Ukraine-Krieg ist so entsetzlich, dass der Gryffalo dann auch mal Stellung beziehen darf. Es ist ja nicht der Gryphalus, das bin ich.
Sind Sie jemals für Ihre klaren politischen Positionierungen angefeindet worden?
Das bin ich nicht. Also weder aufgrund meiner Brexit-Position noch sonst wie. Und das ist eigentlich auch, ich finde das an den Briten, trotz der Xenophobie, die jetzt irgendwie Ausländerfeindlichkeit, die durch das Brexit-Votum und in dem Nicht-Reinlassen von Flüchtlingen spiegelt, finde ich es einfach immer noch beachtlich, dass ich 40 Jahre da gelebt habe und das eigentlich nicht erfahren habe. Und die Einstellung hat sich ein bisschen geändert. Ich habe vielleicht ein, zwei Mal im Pub oder so einen Spruch gehört oder einmal sagten sie, du siehst aus wie Lothar Matthäus nach einem verlorenen Spiel der Engländer, was ich bestreiten würde. Aber das war vielleicht nahe dran zum Lynchen. Nein, das ist jetzt nicht ernst gemeint. Oder meine damalige Partnerin sagte, als ich noch mit deutschen Nummernschild rumfuhr, dass andere Leute irgendwelche Handbewegungen machen würden. Aber ich bin wirklich nicht angefeindet worden in all den Jahren. Und das ist, ich weiß, es gab in der Zeit Angriffe auf deutsche Autos und zerkratzte Autos und Austauschstudenten, die angegriffen wurden. Aber mir ist es eigentlich nicht passiert. Und ich finde das eigentlich ein gutes Zeichen für die britische Toleranz, die irgendwie immer noch da ist. Ich weiß nicht in der gesamten Gesellschaft, aber auf jeden Fall in den Kreisen, in denen ich verkehre. Naja. Es ist sehr zivilisiert und die Bücher sind eben auch total populär. Und ich weiß nicht, wie weit Leute wissen, dass ich Deutsch bin. Ich sage das natürlich bei Veranstaltungen oder so. Und man hört es ja auch. Ich habe auch einen deutschen Akzent immer noch nach all den Jahren. Aber ich, wie gesagt, ich habe das nicht erfahren an eigenen Leibe. Engländer sind einfach in der Regel relativ freundliche Leute, finde ich. Also der Umgang, das ist einer der Vorteile, wenn ich gefragt werde, sind ja so im täglichen Umgang. Ich weiß, in Deutschland hat es sich auch geändert, aber in meiner Kindheit waren alle Leute unfreundlich auf der Straße oder im täglichen Umgang. Und dass die Engländer irgendwie anders sind, macht den Alltag eigentlich erfreulich. Aber es hat sich geändert. Ich glaube, Deutsche sind auch anders jetzt. Man kann es ja auch nie verallgemeinern, aber so ein Grund.
Na, die Stimmung ist.
Stimmung, ja.
Die Stimmung ändert sich ja ab und an mal und aber, hat sich sicher auch in Deutschland verändert.
Ja, und dabei hat sie sich in England natürlich, was ich in den Medien lese, sehr zum Negativen verändert, weil es gab Graffitis gegen die Einwanderer und also die Schattenseiten gibt es natürlich da auch. Natürlich.
Wir haben schon über das Kosmopolitische gesprochen. Kommen wir zum Kosmos Ihrer Figuren. Und der ist dem Bildfundus Mitteleuropas entlehnt und entstammt dem Kleintierbereich. Hund, Katze, Maus, Hase, kleine Schlange. Als Gäste schon mal Hyäne, Gnu, Warzenschwein und Geier, die hässlichen fünf, die es ja sprichwörtlich tatsächlich gibt. Interessieren Sie große Tiere buchstäblich nicht?
Nee, gar nicht. Ich finde die schwieriger zu zeichnen, aber das kommen auch schon Giraffen vor und Elefanten und alles andere auch große Tiere, Kühe, die ich nicht besonders gerne zeichne, Pferde. Also der Trend geht wahrscheinlich eher zum Kleinen. Aber was im Text ist, das muss natürlich auch gezeichnet werden. Und ich bin ja immer darauf angewiesen, einer Geschichte zu folgen. Ich kann ja nicht Eichhörnchen durch Elefanten oder Nilpferde ersetzen. Nee, ich male auch schon große Tiere.
Gilt auch so ein bisschen für die Spielorte. Viele Ihrer Geschichten spielen im Wald. Der Wald ist eben als Stichwort schon kurz gefallen. Nicht zuletzt natürlich der Gryffalo und das Gryffalo-Kind. Sind das sozusagen auch so Ihre inneren Bilder, ja Ihre Archetypen, wenn man es mal so frei nach C.G. Jung behaupten darf? Und sind Sie ein echtes Naturkind?
Ich bin schon ganz gerne auf dem Land oder in der Natur, ja. Immer irgendwie in Hamburg auch am Stadtrand aufgewachsen. Es gab noch Weiden und Kühe und wo ich klein war. Ich zeichne eigentlich lieber diese Märchenwelt lieber als die Realität. Also das ist irgendwie was mir mehr liegt. Mittlerweile probiere ich es irgendwie zu vermeiden, Bücher zu machen, die irgendwie in der Realität spielen, wie Tabby McTad zum Beispiel, was irgendwie in einer modernen Stadt spielen soll. Aber ich kann das gar nicht zeichnen. Ich weiß eigentlich nicht, wie man Autos zeichnet. Und insofern ist mir die Hexen und ähnliche Figuren sind mir lieber.
Sie haben gesagt, Sie würden heute den Wald, in dem der Gryffalo lebt, etwas dunkler machen, weil die Zeiten einfach danach sind?
Nee, weil der Text es sagt und it's a deep dark wood. Und mein Wald sieht eigentlich sehr heiter und licht aus, wie ich ihn gezeichnet habe. Aber es kommt vor, dass ich Sachen anders zeichne, als sie im Text sind, ohne es zu bemerken und ohne, dass die Lektorin das bemerkt und sagt, halt, stopp. Also Kinder sagen dann, wieso hier steht der Buckelwal ist blau. Blau-grau und warum ist er dann schwarz auf dem Bild? Und das haben wir dann einfach übersehen oder was auch immer. Und es kommt vor.
Unter all Ihren bekannten Buchfiguren ist natürlich der Gryffalo der Superstar. Der Gruffalo hat Ihnen und Julia Donaldson Ruhm, Ehre und Geld eingebracht und tut es vermutlich noch sehr lange. Wie viel Fluch und wie viel Segen steckt denn in diesem Ruhm und was überwiegt für Sie? Also können Sie den immer noch gerne anschauen?
Doch schon. Reicht noch nicht als Antwort.
Das entscheiden Sie.
Doch, ich freue mich, dass der Gruffalo so berühmt ist. Das ist nicht meine Lieblingsfigur, nicht mein Lieblingsbuch, aber es ist anscheinend ein ziemlich perfektes Buch. Sonst wäre es, glaube ich, auch nicht so erfolgreich. Und viele Leute haben, ich bin stolz drauf, dass der da ist. Und andererseits, es gibt es eben auch, wie alles, hat die Medaille zwei Seiten. Und manchmal würde ich irgendwie auch nicht bis zu meinem Tode irgendwie der Gruffalo-Illustrator sein. Man kann dem da nicht mehr entkommen. Da muss ich jetzt irgendwie das annehmen. Und es hat seine Vor- und Nachteile. Aber zum Glück werde ich irgendwie nicht auf der Straße erkannt, wie wenn ich jetzt, was weiß ich, Elton John wäre oder als Kinderbuchillustrator. Obwohl dann so viele Menschen die Bücher kennen und Kinder die kennen und damit aufwachsen, hat man immer noch eine gewisse Anonymität im Alltag. Das finde ich ein Segen. Und ja, manchmal ist es komisch. Manchmal möchte ich irgendwie nicht Axel Schäffler sein, aber und manchmal freue ich mich drüber, natürlich. Es ist ja zweischneidig. Ich kann das jetzt nicht so im Detail. Müsste man wahrscheinlich psychologisch in die Tiefe tauchen.
Wir sind ja nicht in der Therapiesitzung, wir sind in einem Radio-Interview.
Wo ist das Ledersofa, ja.
Sie haben das eben schon so ein bisschen angesprochen, worüber ich mir vorstellen kann, Sie sich sicher sehr freuen, ist, dass Ihre Zeichnungen weltweit funktionieren. Also über Grenzen, über Kulturkreise hinweg werden Sie verstanden und werden Sie geliebt. Was glauben Sie, woran das liegt, obwohl der Wald deutsch ist und obwohl die Tiere eher die sind, die aus Mitteleuropa stammen? Und dennoch kann auch auf Maori das funktionieren und auch auf Arabisch.
Einerseits würde ich sagen, Geschichten sind universell und sprechen die Kinder auf aller Welt gleich an. Ich frage mich natürlich auch, ich habe Fotos von Kindern in Doha oder so, die alle den Gruffalo schwenken. Und wie sieht ein Kind, das in einer Wüste aufwächst oder in einer Wüste plus der futuristischen Stadt des 21. Jahrhunderts, wenn man Dubai oder so sieht, was bedeutet das für sie und wie nehmen die das wahr, wie nehmen die Schnee wahr in einem Buch? Und die Frage stellt sich natürlich, ich werde oft danach gefragt, warum funktioniert das so gut, das Buch, und probiere irgendwie Antworten zu finden. Ich habe wahrscheinlich nicht die ultimative Antwort gefunden, aber ich denke, diese David-Goliath-Situation, eine kleine, schwache überlistet nicht den Bösen, aber den für die Maus gefährlichen, weil der Gruffalo hat ja nicht nur Hunger, der ist ja nicht böse, der will ja nur was essen. Aber Maus im Englischen männlich, er überlistet den Gruffalo. Maß überlistet den Gruffalo. Dann denke ich, diese Zwiespältigkeit des Gruffalo, dass er einerseits ein bisschen blöd ist vielleicht und andererseits aber auch gefährlich für die Maus. Manche Kinder finden ihn, erregt Angst in ihnen und manche finden ihn irgendwie auch positiv und haben dann eben diese Gruffalo-Kuscheltiere. Und ich denke, Julias Text ist einfach genial. Die Komplexität der Geschichte. Was ich immer faszinierend finde, ist, dass die Leser mit 4 oder 5 Jahren die Geschichte eigentlich nicht verstehen, aber da reinwachsen, denke ich. Wenn sie mehr sie es lesen, verstehen sie, was die Maus eigentlich macht. Also es ist keine simple Geschichte, es hat viele, viele Ebenen. Darf man Lügen erzählen, um sein Leben zu retten? Und ich denke, der Humor, der drin ist, das ist auch was viele Menschen dann anspricht.
Ja, und ich denke auch, dass sie Bilder und Reime, Julia Donaldson Reime, Monika Osberghaus im Deutschen, eine tolle Übersetzung.
Das ist eine gute Übersetzung.
Ja. Dass die Kraft der Fantasie einfach durchschimmert. Denn die Maus erfindet den Gruffalo.
Ja.
Das heißt also, sie stellt sich sozusagen ihren Ängsten, wenn wir das jetzt ein bisschen erwachsen sehen würden.
Ja, auch das ist noch eine neue.
Und dafür haben sie auch Bilder gefunden. Man sieht ja, wie er in der Fantasie sozusagen, man kann das ja nachvollziehen, auch wenn man noch klein ist und man sieht, oh, da ist irgendwas. Und dann geht das Kopfkino sozusagen los, egal wie alt oder wie jung man ist.
Ja.
Und deshalb, glaube ich, hat er auch Bestand, weil man immer wieder was Neues sozusagen entdecken kann, mit jedem Jahresring, den man um sich selbst legt. Da funktioniert das noch.
Das ist schön analysiert.
Ja, bis heute sind Sie nahbar geblieben. Sie haben die Kinder in Dubai und Doha schon erwähnt. Sie kommen gerne zu Signierstunden. Aber in ihrem,
aber die Einladung nach Dubai hatte ich natürlich schon. Ja.
Sie eröffnen Ausstellungen, sie malen, zeichnen für und mit Kindern, auch gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Was bedeutet Ihnen das denn?
Ich finde das total wichtig, dass Kinder Autoren und Illustratoren treffen. Also ich mache die Schulbesuche. Natürlich ist es manchmal ein bisschen langweilig für mich, weil das immer das Gleiche ist, aber ich sehe dann die Begeisterung der Kinder und wie wichtig das für sie ist.
Und es sind immer andere Kinder, die wachsen ja immer nach.
Ich habe zum World Book Day in England ein Zoom-Event gemacht für, was weiß ich, 50.000 Kinder, die mir zuguckten. Ich saß an meinem Küchentisch und auch eine komische Vorstellung. Aber es ist natürlich sehr viel wichtiger und toller, dann Kinder auch in echt zu treffen. Und wie gesagt, das ist ein wichtiger Teil für mich, das zu machen. Und mit Kollegen zu arbeiten, ist auch immer schön, ja. Das zu teilen.
Und jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss. Wie viele Briefe bekommen Sie und warten Sie jeden Tag auf den Postboten?
Ich bekomme, es gibt ein paar Kollegen, die auch immer noch treu schreiben, aber es hat doch sehr nachgelassen. Aber ich kriege ja doch ab und zu Post, aber nicht bergeweise jeden Tag. Das sind eher die E-Mails, die auf mich einströmen. Heutzutage, aber es gibt Kollegen und Freunde, die immer noch zeichnen und ich freue mich dran.
Und das ist schon ein schönes Gefühl, den Briefkasten zu öffnen.
Ja, klar, besser als die Rechnung oder Bankstatements oder was auch immer sonst noch kommt. Ja.
Herzlichen Dank für das Gespräch,
Axel Schäffler. Das war sehr schön, vielen Dank.